Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wir schauen in die Vergangenheit rein und sind von unserem Handwerkszeug in der Lage, historische Problemlagen komplex zu rekonstruieren. Und ich glaube schon, dass das die Perspektive auch auf die Gegenwart ändern kann. Mir war es wichtig, Müll gewissermaßen als essentiellen Bestandteil unserer Art zu wirtschaften herauszuarbeiten. Und dann bekommt man, glaube ich, tatsächlich auf dieses scheinbar nebensächliche Phänomen ganz andere Perspektive. Ich versuche immer als Historiker nicht zu viel Ratschläge zu geben, weil das ist einfach nicht unser Metier.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist bei mir zu Gast der Privatdozent Dr. Roman Köster. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Aber das ist nur eine Funktion, die er innehat. Gerade angereist ist er nach München aus Hamburg, weil sein Buch Müll, ich nenne es jetzt einfach nur Müll, Herr Köster, wir sprechen gleich noch darüber, nominiert war für den Deutschen Sachbuchpreis 2024. Herzlich willkommen, Roman Köster.
Ja, schönen guten Tag.
Wie ist das so? Man schreibt so ein wirklich dickes Buch, hat es vor sich liegen und kriegt dann die Info, das ist ein Thema, damit sind Sie nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis. Was ging da durch Ihren Kopf?
Ja, das war natürlich eigentlich eine riesige Freude. Kann ich überhaupt nicht anders sagen, weil man muss sich vorstellen, aus welcher Welt man eigentlich als Wissenschaftler kommt. Das ist die Welt der 150, 200er Auflagen, wo man wirklich eigentlich nur für ein ganz enges Fachpublikum schreibt. Ich wusste, dass das mit dem Buch über Müll anders wird, dass es ein breiteres Publikum anspricht, dass das aber dann eben auch für relevant gehalten wird und als eines der 8 Bücher für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert wurde. Ja, riesige Anerkennung, hat mich unglaublich gefreut. Ehrlich gesagt wusste ich so ein paar Tage überhaupt nicht, wie mir geschieht, aber und die Preisverleihung und alles, das war wirklich ein sehr, sehr tolles Erlebnis.
Ist das was, womit Historiker heute rechnen an den Universitäten? Denn es gibt ja immer mehr, die jetzt so eine Art globales Erklärwerk von Menschheitsthemen schreiben.
Ja, also es gibt eine gewisse Konjunktur einer Globalgeschichte, die die gesamte Menschheitsgeschichte erklärt, was eigentlich schon angefangen hat mit Jared Diamond schon vor 20 Jahren eigentlich und einfach ein sehr, sehr populäres Genre ist, ne? Also Harari beispielsweise, eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich wollte tatsächlich ein bisschen was anderes machen, aber ich drück's mal ein bisschen anders aus. Ich bin da so reingeschlittert, weil das tatsächlich ein Thema ist, was mich der Verlag vorgeschlagen hat und wo man eben nicht diese, sozusagen, ich versuche nicht die Menschheitsgeschichte an sich zu erzählen, aber ich versuche die Geschichte eines spezifischen Aspekts zu erzählen, nämlich was Menschen wegwerfen, was sie als schmutzig, unrein, unwert betrachten. Und das hat nach meinem Dafürhalten erstaunlich gut funktioniert, sozusagen diesem Aspekt von Abfall durch die Geschichte nachzuspüren. Ich hatte bestimmt nicht die Absicht, ein großes Menschheitserklärwerk à la Harari zu schreiben. Das war jenseits meiner Vorstellungskraft oder ist es auch immer noch und ist auch nicht der Anspruch. Aber an dem Müll ist es tatsächlich eben so eine Menschheitsgeschichte von unten geworden.
Nehmen Sie uns noch kurz mit in das Buch, denn es ist unglaublich. Sie fangen quasi in der frühesten Vorzeit an und gehen mit uns in dem Buch den Weg bis zur Plastikmüllverschmutzung heute.
Genau, es hat eigentlich, es hat so verschiedene Motive, wie ich das erkläre. Erstmal ist das natürlich in gewisser Weise mutig, ne? Also man kann die Geschichte auch selbst von so etwas scheinbar so banalem, nebensächlichen wie Müll, wenn man das über die Menschheitsgeschichte durchschreibt, dann kann man das auch natürlich auch auf 4000 Seiten machen. Ich habe es halt versucht auf 300 Seiten zu machen. Das heißt auch, man muss mit relativ groben Kategorien arbeiten, dann gehört auf einen groben Keil auch ein grober Klotz. Und tatsächlich ist die erste Frage, wann fängt Müll denn überhaupt an, für Menschen zum Problem zu werden? Und das ist, damit fängt das Buch gewissermaßen an, dass in dem Moment, wo Menschen sozusagen ihre Behausung nicht mehr wechseln, wo sie eben nicht mehr von Höhle zu Höhle ziehen, sondern sesshaft werden, anfangen Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, dass sie dann eben mit Abfällen umgehen müssen, weil Abfälle auf die Dauer einfach Platz wegnehmen, Kleintiere, Ratten, Insekten anziehen. Und dann müssen Menschen damit umgehen. Da fängt es gewissermaßen an. Deswegen ist tatsächlich der Beginn der Abfallgeschichte 10.000 vor Christus gewissermaßen. Aber wie sich dann Abfall als Problem für die Menschen darstellt, verändert sich durch die Geschichte sehr, sehr stark. Das liegt daran, dass Menschen in immer größeren Städten leben, dass Abfall zunehmend mehr Platz wegnimmt, dass neue Krankheiten entstehen und dass sich schließlich auch die materielle Basis kapitalistischer Produktionsweise ändert, weil der alte Müll, also ungefähr bis 1900, wird halt auf kurz oder lang zu Kompost. Und danach vergeht er immer schwieriger, lässt sich immer schwieriger in Produktlebenszyklen zurückführen. Das heißt, das Müllproblem verändert sich und am Anfang ist es einfach ein hygienisches Platzproblem und wird dann zu einem Umweltproblem von ganz dramatischen Ausmaßen, womit wir es eben heute zu tun haben.
Was mir sehr gut gefallen hat persönlich beim Lesen, ist die Dimension, die Sie jetzt noch nicht so stark vorgebracht haben, sondern dass es ja nicht nur eigentlich um den Müll und dessen Beseitigung oder die Probleme dahinter geht, sondern Sie erzählen ja auch eine Geschichte über die Menschen, über ihre Art zu konsumieren und ihre Art eben wegzuwerfen. Und damit gelingt es Ihnen, wie ich finde, doch viel mehr über die Menschen zu erzählen, als Sie jetzt im Kurzen angedeutet haben.
Genau, also Müll hängt ganz wesentlich mit der menschlichen Wirtschaftsweise zusammen und auch damit, wie sie konsumieren. Also in vormodernen Gesellschaften, was ich ungefähr bis, also so bezeichne ich menschliche Gesellschaften ungefähr bis 1800, leben einfach unter Knappheitsbedingungen, ja, in einer Welt der Begrenztheit der Reichtümer. Und entsprechend wird sehr, sehr viel repariert, es wird sehr, sehr viel recycelt, alle möglichen urbanen Reststoffe werden wiederverwertet und dann werden zunehmend effiziente Formen der Massenproduktion entwickelt, die den Massenkonsum überhaupt erst ermöglichen. Das kann man für viele einzelne Produkte exemplarisch zeigen. Und dann wird der Müll eben auch immer mehr. Und mir ist wesentlich, dass Müll nicht einfach, es geht nicht einfach um Verschwendung. Es ist auch nicht einfach eine Nebenfolge unseres Massenwohlstandes, sondern mir war es wichtig, Müll gewissermaßen als essentiellen Bestandteil unserer Art zu wirtschaften herauszuarbeiten. Und dann bekommt man, glaube ich, tatsächlich auf dieses scheinbar nebensächliche Phänomen ganz andere Perspektive, weil er eben zeigt, dass wir uns auch nicht einfach vom Müll freisprechen können. Wir können nicht einfach sagen, das ist der Kapitalismus, der so viel Müll produziert, sondern wir sind gewissermaßen da alle mit im Boot. Und das ist ein wesentliches Anliegen meiner Geschichte, das zu schreiben.
Nutzlos gewordene Dinge können uns viele Geschichten erzählen. Herr Köster, was ist der letzte Gegenstand, von dem Sie sich getrennt haben durch Wegschmeißen aktiv in die Mülltonne?
Tatsächlich war das einer meiner Lieblingspullis, der beim Waschen eingegangen ist.
Okay, unrettbar, ja. Nicht wiederherstellbar.
Alles versucht.
Wolleanteil zu hoch wahrscheinlich.
Ja, sowas ist natürlich sehr, sehr traurig. Ich meine, also zu einer Käseverpackung baut man einfach keine wirklich emotionale Beziehung auf, beziehungsweise wenn man das tut, gilt das allgemein auch als nicht sehr gesund. Aber zu Kleidung, zu Gebrauchsgegenständen, zu bestimmten Dingen, die spielen in meinem Leben einfach eine wichtige Rolle und wenn man sich dann trennen muss, tut das schon weh, ja.
Herr Köster, Sie haben jetzt so ganz nonchalant formuliert, dass es eben Gegenstände gibt wie Käseverpackungen, da ist es eher wahrscheinlich schon bedenklich, wenn wir dazu eine emotionale Beziehung entwickeln. Gegebenenfalls gibt es eine gute Netflix-Serie daraus, aber andere, zu denen wir eine emotionale Bindung haben. Haben Sie eine Antwort auch gefunden, wie sich vielleicht Müllprobleme reduzieren lassen, indem sich emotionale Anschlüsse an das Thema bilden lassen?
Das ist ganz, ganz schwierig, weil also worum es mir wesentlich ging, ist, dass ich dass gerade über dieses persönliches Verhalten spielt für die Frage, wie viel Müll wir produzieren, schon eine wichtige Rolle, aber sie löst halt allein das Problem nicht. Also es gibt verschiedene Studien dazu, dass sich durch individuelle Müllvermeidung vielleicht 20% der Müllmengen reduzieren lassen. Insofern können wir mit den Dingen unseres Alltags anders umgehen? Wir können achtsamer damit umgehen und so weiter. Das ist wichtig, aber es löst halt eben das Problem alleine nicht. Also ich versuche zum Beispiel privat schon wirklich vernünftig Müll zu produzieren oder vernünftig meinen Alltag zu gestalten. aber man stößt eben immer wieder auf Grenzen. Und das ist eben, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass diese gewissermaßen die Produktionsweise, wie wir produzieren, wie wir konsumieren und wie das miteinander zusammenhängt, am Ende das Entscheidende ist für die Müllproblematik. Und wenn wir etwas ändern wollen, muss man eben auch da ansetzen, nur das ist eben nicht so einfach.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, die Umweltgeschichte und die Geschichte des ökonomischen Denkens. Und alles drei scheint Ihnen wohl sehr gut gelungen zu sein, in diesem Buch miteinander zu verbinden. Ihre wissenschaftliche Karriere haben Sie aber noch nicht so dezidiert gestartet, sondern Sie haben Staatsexamen Deutschgeschichte gemacht. Wollten Sie eigentlich mal Lehrer werden?
Ganz genau, das war eigentlich meine Absicht. Ich habe in Bochum ein Lehramtsstudium angefangen und genau mit der Absicht, in Schuldienst zu gehen. Und dann, ja, das, wie diese Dinge halt passieren. Ich hatte dann im zweiten Semester ein Einführungsseminar bei meinem späteren Doktorvater Werner Plumpe. Ja, und da bin ich dann in der Wirtschaftsgeschichte hängen geblieben. Das war einfach ein Fach, mit dem ich bis dahin gar nichts zu tun hatte. Ehrlich gesagt hatte ich von dem Fach noch nicht mal was gehört. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. Und das war einfach faszinierend. Das waren interessante Seminare. Das waren dann durfte ich da als studentische Hilfskraft anfangen. Dann war das einfach eine sehr, sehr interessante Gruppe von Leuten, die sehr unterschiedlich waren, aber sich irgendwie mochten. Und dann bin ich da in die Wirtschaftsgeschichte so reingerutscht und habe gemerkt, wie interessant eigentlich die ökonomische Dimension in der Geschichte ist. Und das war gewissermaßen der Start davon, ne? Und dann habe ich das mit dem Lehrerdasein aufgegeben oder mit dem Lehrerberufswunsch aufgegeben und dachte eben, dass die Wissenschaft einfach sehr, sehr attraktiv ist.
Also die Wissenschaft, die Neugier, Sachverhalten nachzuspüren, Dingen auf den Grund zu gehen, zu schauen, ist was dran oder nicht, das ist was, was Sie bis heute auch motiviert und antreibt.
Ja, immer. Also das ist, also natürlich ist manchmal auch die wissenschaftliche Laufbahn nicht immer ganz so einfach oder es gibt auch gewisse Unsicherheiten und so weiter, aber ich freue mich einfach jeden Tag, was Neues zu lernen, mich mit wirklich interessanten Sachen beschäftigen zu können und eben neue interessante Fragestellungen zu entwickeln. Das empfinde ich bis heute einfach als ein Geschenk, keine Frage.
Eine Ihrer Stationen nach Bochum bei Werner Plumpe war dann eben auch die Universität in Frankfurt. Wie haben Sie denn Manhattan erlebt? Also zwischen Apple, Wollbembel und den großen Bankenökonomien, die dort zu finden sind.
Ja, über Frankfurt sagt man ja, man weint immer zweimal, ne? Wenn man hin muss und wenn man weg muss. Das kann ich nur bestätigen. Also einerseits war ich dann ganz froh, mal aus meinem westfälischen Saft so ein bisschen rauszukommen. Und Frankfurt war wirklich was Neues, einfach mit den Hochhäusern und den, also auch der wirklich sehr dominanten Finanzwirtschaft. Wobei man merkt, wenn man das Bankenviertel verlässt, merkt man davon gar nicht mehr so viel. Aber Frankfurt war einfach faszinierend, weil das war einfach ein unglaublich, also die Stadt mochte ich gerne. Aber es war auch einfach wissenschaftlich ein unheimlich interessanter Lehrstuhl. Viele interessante Personen. Ich konnte da unter hervorragenden Bedingungen meine Doktorarbeit schreiben. Das war, also wenn ich so wählen müsste, so fast die beste Zeit als Wissenschaftler, ja.
Worüber haben Sie denn promoviert?
Das hört sich nicht so spektakulär an, deswegen muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Es ist eine Geschichte der Krise der Volkswirtschaftslehre in den 1920er Jahren. Das ist ein Thema, auf das bin ich gekommen, weil ich wollte gerne was zur Geschichte des ökonomischen Denkens machen oder das wurde mir anfangs auch angetragen und dann liest man sich da ein und dann merkt man plötzlich, dass wie uneinheitlich das Fach ist oder wie sozusagen wie zersplittert, zerspalten die Diskurse in der Zeit gewesen sind und dass das von dem Fach selber als Krisenzustand beschrieben wird. Und das habe ich versucht zu rekonstruieren. Das war eigentlich unglaublich faszinierend. Und auch so ein Thema, von dem ich das Gefühl habe, es wird eigentlich in den heutigen Zeiten viel, viel aktueller, als es war, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Es ging eigentlich darum, wie ein Fach sozusagen in einer neuen Zeit ankommt, nämlich der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Und es wird von ihr verlangt, es wird von dem Fach verlangt, die Welt zu erklären, ne? Also die Wirtschaft, die nach dem Ersten Weltkrieg am Boden liegt, wieder aufzurichten, den Leuten zu erklären, wie sie ihre Groschen retten können, wie die deutsche Wirtschaft wieder stark wird. Und an diesem Anspruch scheitern sie im Grunde. Und wie dieses Scheitern sich erklären lässt und wie das Fach darüber kommuniziert. Das ist das Thema meiner Doktorarbeit gewesen. Und das ist zum Teil relativ, zum Teil auch ein bisschen abstrus oder obskur gewesen. Aber ich finde das bis noch heute einfach ein Glücksfall von einem Thema, weil das wirklich eine ganz spannende geistesgeschichtliche Situation gewesen ist, die man da rekonstruieren konnte. Und das war unglaublich interessant.
Sie haben es auch eben kurz angesprochen, eigentlich Parallelen bis heute. Denn es gibt ja immer solche großen Zäsuren, wenn man die Presse liest, wird im Moment gerade geguckt, Wirtschaftswunder wird immer wieder vorgerufen, man guckt viel auf die Nachkriegszeit, was ist da wirtschaftlich passiert, aber eigentlich ist das ja erstmal der Vorschritt sozusagen. Können wir denen auch die Erkenntnisse, die sie dort hatten, für heute was mitnehmen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ist aber ganz, ganz schwierig zu beantworten. Tatsächlich hatte ich manchmal das Gefühl, ich müsste meine Ökonomen aus den 20er Jahren gewissermaßen auf die Couch legen, weil die einfach offensichtlich ein Problem hatten, nicht miteinander reden zu können. Also diese Unfähigkeit, eine produktive Diskussionskultur zu entwickeln, was sich dann auch darin äußert, dass sie zum Teil Privatsprachen entwickelt haben, dass sie nur Kreise gebildet haben und ihre Fachkollegen angefeindet haben und so weiter und so weiter. Das sind ja Sachen, mit denen wir heute auch wieder zu tun haben. Das war, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, noch gar nicht so absehbar. Aber am Ende ist die Lösung halt nicht so einfach. Ja, am Ende hören sie halt einfach auf zu kommunizieren, ne? Also ab 33 verbieten die Nazis ihnen schlichtweg das Sprechen. Oder die Nazis definieren, was noch gesagt werden kann und was nicht. Und das ist ja nun wirklich keine Lösung, die ich für unsere gegenwärtigen Kommunikationsprobleme gerne hätte.
Nichtsdestotrotz wird ja heute oft gerade auch liberalen Ideen vorgeworfen. Das ist Salongespräche, man bleibt so unter sich, man tauscht sich gar nicht so richtig aus. Das ist was, was Sie aber für die Ökonomen damals auch feststellen würden.
Ja, ich glaube, das gilt ja nicht nur für liberale Diskurse, man kann das für alle möglichen Diskurse sagen, ja. Also diese heute allgegenwärtige Rede von der Blase, in der sich Menschen befinden, das ist ja das genau dasselbe für alle möglichen Milieus, ne? Von den Grünen bis Liberalen oder AfD oder was auch immer. Also diese Diagnose findet man ja sehr, sehr häufig. Und in dem Sinne, Salongespräche gibt es nicht, aber, oder ich mag diesen Begriff eigentlich nicht. Die Frage ist, wie kommt man eigentlich zu einer gemeinsamen Sprache, wo man sich rational über Probleme verständigen kann und sei es nur am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, dass wir da zu einer Einigung nicht gelangen. Aber wir brauchen eben die Debatte und die gemeinsame Sprache und unter welchen Bedingungen noch nicht mal die gemeinsame Sprache entwickelt wird. Das habe ich eben damals versucht, für die 1920er Jahre zu rekonstruieren. Aber welche Lehren sich daraus ziehen lassen, das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich versuche immer als Historiker nicht zu viel Ratschläge zu geben, weil das ist einfach nicht unser Metier.
Aus der Wissenschaft herausgesprochen, um Diskurse zu füttern, um sie in Gang zu setzen, spielt Wissenschaft ja eine wichtige Rolle. Wo sehen Sie denn die Aufgabe der Historiker?
Ja, wir Historiker, Historikerinnen, wir haben einen großen Vorteil, dass wir eben in der Lage sind, gewissermaßen die Tiefen, sozusagen tiefen scharf zu beobachten. Ja, wir schauen in die Vergangenheit rein und sind von unserem Handwerkszeug in der Lage, historische Problemlagen komplex zu rekonstruieren. Und ich glaube schon, dass das die Perspektive auch auf die Gegenwart ändern kann. Oder dass man gewissermaßen am historischen Denken, am historischen Arbeiten trainiert, einen differenzierteren Blick auf die Gegenwart gewinnen kann. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das ist zum Beispiel auch, was ich mit meinem Müllbuch vorhatte. Es ist jetzt, da ist ja auch gelegentlich dann in Rezensionen kam die Beschwerde, dass ich keine Lösung für das Müllproblem anbiete. Würde ich sagen, das ist auch schwierig, ja. Das ist nicht so einfach. Aber ich glaube schon, dass das Buch dazu beitragen kann, dass man bessere Debatten um den Müll führt. Ja, dass man eben besseres Gefühl dafür entwickelt, welche Komplexität eigentlich hinter dem Müll steht, dass es nicht einfach nur eine Frage von Ethik oder von Großkonzernen ist und so weiter. Und ich glaube, dass das Geschichte eigentlich insgesamt in der politischen, ökonomischen Gegenwartsdebatte leisten kann. Das heißt nur nicht, dass man uns Historiker fragen sollte nach dem Motto, wie wird es denn jetzt und was sollen wir machen? Da wird es sehr, sehr schnell unseriös, glaube ich.
Kein Blick in die Kristallkugel.
Ja.
Heute, wenn junge Menschen an der Entscheidung stehen, werde ich Geschichte studieren oder nicht, will ich in die Wissenschaft gehen, was würden Sie den jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Gut, man sollte sich vorher klar machen, worauf man sich einlässt.
Ja, was heißt das konkret?
Man sollte sich klar machen, dass die wissenschaftliche Laufbahn durchaus ihre Tücken besitzt. Man weiß nicht, wie weit man kommt und häufig fängt einen die Wissenschaft emotional so ein, dass man auch gelegentlich nicht rechtzeitig den Absprung schafft. Ne? Also mir zum Beispiel wäre das nach meiner Doktorarbeit unglaublich schwer gefallen, was anderes zu machen, weil das war einfach genau mein Ding. Aber dann ist man eben auch gelegentlich mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert oder dass es nicht so weitergeht oder dass es die ökonomische Sicherheit gelegentlich fehlt. Das ist auch eine Erfahrung, die viele Kollegen und Kolleginnen dann machen. Darauf muss man sich einstellen. Und wenn man sich sagt, dass sozusagen, das nehme ich in Kauf, weil es mich eben so interessiert, weil ich es so spannend und faszinierend finde, dann gibt es für mich eigentlich keinen besseren Beruf als die Wissenschaft. Also für mich, ich kann mir einfach nichts anderes vorstellen. Und ich glaube, mit der Leidenschaft ist man einfach in dem Feld sehr, 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 sehr gut aufgehoben.
Sie haben verschiedene universitäre Stationen letzten Endes habilitiert an der Universität der Bundeswehr. Zuvor sind Sie aber auch noch in Glasgow gewesen.
Glasgow war auch ganz, ganz tolle Erfahrung. Das war, habe ich da unter Ray Stokes gearbeitet, der da die Professur für Unternehmensgeschichte innehat. Und das war ganz, ganz toll. Ich hatte sehr, sehr nette Kollegen. Bei den Schotten hatte ich das große Problem, zunächst sie zu verstehen. Also das war auch wirklich bizarr, allein mein Vorstellungsgespräch, also es ist nicht so einfach, ein Vorstellungsgespräch zu führen, wenn man die Fragen schlichtweg nicht versteht. Aber an den Akzent konnte ich mich dann nach einer Zeit gewöhnen und dann sind die Schotten einfach extrem nette Menschen. Glasgow ist wirklich eine aufregende Stadt. Nochmal ganz anderen Blick auf die Wirtschafts- und Umweltgeschichte bekommen da und so weiter. Also ins Ausland gehen kann man eh nur jedem empfehlen und das war wirklich eine tolle Erfahrung.
Das ist schön. Und vom Ausland dann direkt zur Bundeswehr-Universität, sage ich jetzt mal verkürzt. Oder wie ist Ihnen denn da der Schritt gelungen? Denn ich, was Sie nicht hören, aber ich sehen kann, ist, mit welcher Freude Herr Köster hier in seinen Erinnerungen schwelgt und ich das auch in seinem Gesicht mitlesen darf. Also nach, Sie haben sich Schottland auch aktiv selbst gesucht, muss man auch sagen. Also Sie gehen auch dahin, wo die Menschen sind und die Themen, die Sie interessieren. Sie sind schon jemand, der sagt, mit dieser Leidenschaft suche ich mir auch meinen Weg.
Ja, die Leidenschaft war nicht zuletzt auch die Bereitschaft, sich auf Themen einzulassen, die auf den ersten Blick jetzt nicht so das Herz hart pulsieren lassen. Ja, also ich habe nach meiner Promotion einen Job gesucht und habe mich auf diese Stelle in Glasgow beworben und da ging es um das Thema Müll. Also der Ray Stokes, also er ist ein Amerikaner, der lange in Berlin gelebt hat und dann Professor in Glasgow wurde und der eben ganz unterschiedliche Formen von Umgangsweisen mit Müll in den Ländern, wo er gelebt hat, beobachten konnte und das dann zu einem Projekt gemacht hat. Und nach meinen Ökonomen war das einfach jetzt nicht so, wo ich dachte, Wahnsinn, wie unglaublich interessant. Aber dann fängt man eben an, sich damit zu beschäftigen und dann merkt man, wie spannend das Thema ist. Und dann hatte ich auch wirklich einen sehr, sehr netten, etwas älteren Projektkollegen, der die britische Seite gemacht hat. Und dann hat mich das wirklich so in den Bann gezogen. Und das ist, glaube ich, schon so eine Eigenschaft, ne? Dass man dann sich einfach für so ein Thema begeistert. Und ich und der Stephen Sambrook, mein Projektkollege, wenn man dann so auf Konferenzen ist und nur noch auf die Mülltonnensysteme achtet, das war schon relativ typisch.
Wer ist denn führend bei den Mülltonnensystemen?
Da sind die Deutschen ganz vorne. Oder historisch gesehen. Also tatsächlich sind sogar die führenden Mülltonnenhersteller tatsächlich deutsche Firmen. Aber und dann habe ich halt, nachdem das Projekt zu Ende war, wieder einen Job gesucht und dann bin ich an der Universität der Bundeswehr gelandet. Aber das, auch da muss ich sagen, am Anfang ein bisschen gefremdet, weil ein ganz anderes Publikum, also es sind halt die studierenden Offiziere, es ist eine sehr, sehr kleine Uni, ist auch ein bisschen außerhalb, also ist ja hier im Münchner Süden in Neubiberg. Aber auch das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, unglaublich viel gelernt, ein bisschen anderes Studierendenklientel natürlich, also sehr männerlastig und eben Offiziere. Aber das war auch super. Also da hat mich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Teil waren es auch tolle Bildungserfahrungen, weil die Studierenden an der Universität der Bundeswehr eben, das sind weniger halt die Lehrer- und Professorenkinder, sondern viele Leute, denen auch die Bundeswehr überhaupt erst das Studium ermöglicht und die da einfach sozusagen dann auch einfach tolle Bildungserfahrungen gemacht hat. Das möchte ich auch überhaupt nicht missen.
Also raus aus der Blase.
Ja, raus aus der Blase ist eh immer das Allerwichtigste, ne? Dass man, die Rede vom akademischen Elfenbeinturm, das ist natürlich Klischee, aber es ist gut, glaube ich, unterschiedliche Unis zu sehen, unterschiedliche Studierende zu haben, unterschiedliche Kollegen zu haben. Man lernt unglaublich viel und kommt halt selber aus seinen eingefahrenen Wegen raus und davon profitiert man als Wissenschaftler, glaube ich.
Ist das Thema Müll jetzt für Sie abgeschlossen und wohin geht's denn jetzt mit der nächsten Forschungsreise, Herr Köster?
Ja, ich bin schon der Meinung, dass das Thema Müll jetzt abgeschlossen ist, aber das habe ich schon mehrere Male in meinem Leben gesagt. Also ich habe ja über das Thema Müll auch schon habilitiert und dann wollte ich nie wieder was mit Müll zu tun haben. Und dann kam eben die Anfrage vom Verlag, ob ich diese Müllgeschichte, diese schmutzige Geschichte der Menschheit schreiben möchte. Und dann habe ich diesen fundamentalen Lebensentschluss, den Müll jetzt sein zu lassen, innerhalb von 10 Minuten revidiert. Insofern wage ich gar keine Prognosen mehr. Aber was ich in Zukunft gerne machen würde, oder wo ich gerne weiter gucken würde, ist genau dieser Punkt, sich genauer anzuschauen, warum die Müllmengen so stark ansteigen, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil das ist ein Punkt, wo neue Formen der Massenproduktion von Fleisch, Plastikflaschen, Kleidung und so weiter entwickelt werden, die unglaublich müllintensiv sind, von der wir aber eben auch sehr, sehr stark profitieren, die aber auch dazu führen, dass sich die materielle Basis unseres Wirtschaftslebens sehr, sehr stark verändert. Und gewissermaßen sich diesen Punkt in einer Geschichte, eine Wirtschaftsgeschichte des Anthropozäns sich genauer anzugucken, das würde ich in Zukunft gerne machen.
Dafür drücken wir Ihnen die Daumen. Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit, so der korrekte Titel, erschienen im Beck Verlag. Also lesen Sie rein, kaufen Sie sich's, muss ich wirklich sagen. Mir hat's große Freude gemacht, reinzuschauen. Herr Dr. Köster, vielen Dank, dass Sie hier bei uns im RHI-Podcast zu Gespräch waren. Mit Martin Lang in den RHI-Kontexten sprechen Sie gleich noch über viel tiefere historische, komplexe, wissenschaftliche Themen, die Sie in Ihrer Forschung aufbereitet haben. Schauen Sie auch da rein. Donnerstags 18 Uhr um Wochenwechsel erscheinen wir auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!